Herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge unseres Podcastes Musikergelaber. Gleich ein Versprecher am Anfang, aber egal. Ich heiße euch alle willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag und ich hoffe, dass du, Daniel, auch einen schönen Tag hattest. Wie geht's dir?
Hallo an alle. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Letzte Woche war ich wieder krank. Wie oft wir krank sind, hä?
Ja, du, ich nicht. Ich bin ja immer fit.
Ach stimmt, du bist immer fit. Ach ja, ich mache irgendwas falsch, ey. Keine Ahnung. Nee, aber schön wieder da zu sein. Heute schon Folge 18.
18 schon, wow.
Ja,
Mann, mit einem volljährig.
Super, stimmt. Mit einem super neuen Thema. Und zwar, warum neues Equipment nicht immer die Lösung ist.
Tja, so ist aber
die ganzen Kommentare.
So, ja, die tippen schon jetzt hier. Shitstorm ist schon losgeprescht.
Ja, natürlich. Nee, nicht immer. Manchmal schon, aber nicht immer.
Vielleicht sollten wir mal die Frage klären oder beziehungsweise, was wir überhaupt meinen. Ja?
Nein.
Brauchen wir nicht, gell?
Ah, gut, dann sag mal, was wir meinen.
Nein. Soll ich mal? Ah, ja. Also, es geht darum, beispielsweise, wie können wir das am besten erklären? Ja, du kaufst dir eine neue Gitarre und ja, du merkst, du kannst das Ding nicht richtig spielen. Das kann verschiedene Gründe haben. Ein Grund könnte sein, du hast angefangen und kannst noch keine Gitarre spielen. Und da macht es einfach keinen Sinn, sich eine neue Gitarre zu kaufen, in der Hinsicht zu sagen, ja, ich habe eine neue Gitarre und jetzt kann ich Gitarre spielen. Ist ähnlich wie beim Autofahren. Du hast einen Führerschein gerade gemacht und hast einen Ferrari und nee, hast einen Golf, ja, und klappt nicht so mit dem Einparken, dann kaufe ich mir lieber so ein SUV und damit kann ich dann super einparken. Also das ist damit gemeint, was wir hier heute besprechen wollen. Und
hast du schön gemacht.
Meinst du? Ob das jeder so verstanden hat, was ich will?
Ich hab dich verstanden.
Genau, also darum geht's. Klar, manchmal ist es ja so, so ging es mir auch. Ich habe mir einen neuen Bass gekauft oder habe meinen Bass angespielt, habe halt gemerkt, den kann ich gar nicht richtig spielen, weil beispielsweise der Gitarrenhals zu dick oder eben zu dünn war für meine Finger. Und da war das ein bisschen ja nicht so toll gewesen. Ja. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass ich beispielsweise nicht geübt habe oder so, sondern das hat mit meiner Motorik, sage ich jetzt einfach mal, zu tun. So könnte man es vielleicht erklären. Oder wenn meine Finger zu groß sind oder eben zu klein sind, dass ich eben bestimmte Sachen nicht greifen kann. Genau. Willst du noch was zu sagen?
Ich würde glatt da ein bisschen widersprechen.
Echt
aber
jetzt?
Naja, ein bisschen.
Wir diskutieren jetzt.
Ein wenig. Nein. Generell ist es so, wie habe ich es? Normalerweise sucht man sich so ein bisschen Equipment aus nach den Musikern, die man cool findet oder der Musikrichtung, die man cool findet. Und dementsprechend ja, kommt man auf die eine oder die andere Gitarre, genauso wie auf den einen oder den anderen Verstärker. Bei mir war es am Anfang der Geldbeutel. Und dementsprechend war es halt einfach eine Strat-Gitarre. Ich wollte natürlich lieber eine schöne Les Paul. Aber es wurde eine Strat-artige Gitarre, die aber auch in Ordnung war. Natürlich war der Verstärker auch nicht besonders gut. Es war ein Transistorverstärker, der auch nicht besonders gut war. Aber immerhin, man konnte mitspielen. Und ich war auch total froh drum. Was wichtig nur ist, wenn ihr die Möglichkeit habt und nicht so viel Geld habt und eine relativ günstige Gitarre kauft, würde ich das Geld investieren und zu einem Gitarrenbauer gehen, der das Ganze mal einstellt. In der Regel kann er durch einige Handgriffe die Gitarre viel besser bespielbar machen und sie klingt auch dementsprechend viel besser, weil die Tonabnehmer richtig zur Seitenlage richtig abgestimmt sind. Ich weiß, das gibt es keinen richtigen Weg, aber der Gitarrenlehrer kriegt das schon so hin, wo, dass er sagt, ja, das klingt eigentlich dann in der Regel ganz gut. Es gibt natürlich immer Spezialfälle, aber in der Regel klingt dann diese Höhe ganz gut. Die ist dann gut eingestellt, es schnarrt nichts und nichts und so kann man wirklich gut üben. Also man braucht nicht, nur weil eine Gitarre schnarrt oder sonstiges, gleich eine neue Gitarre zu kaufen zum Beispiel. Oder wenn man den D-Akkord nicht sauber greifen kann, gleich eine neue Gitarre zu kaufen. Man muss einfach sagen, auch mit einer totalen Billiggitarre, wenn die gut eingestellt ist, kriegt man da richtig, richtig gute Sachen raus. Es hängt halt auch vom Spieler ab. Man muss es leider so sagen. Natürlich sagt man, ist es viel schöner zu sagen, ich könnte ja so viel besser spielen, aber die blöde Gitarre klingt nicht so, wie sie soll.
Ist das zu ist aber einfach gute, gedacht. Ein guter Argument, um zu Hause eine neue Gitarre sozusagen, wie soll ich jetzt sagen, also eine neue Gitarre sich zu wünschen.
Das
dass die Haushaltskasse das noch ein bisschen losreißt. Ich brauche eine neue Gitarre, damit ich noch viel geiler spielen kann.
Genau, so ist das immer. Nein, generell würde ich sagen, bei Musikinstrumenten, schaut lieber nach, dass die Gitarre gut eingestellt ist. Gebt lieber dafür etwas Geld aus und seid damit erstmal glücklich am Anfang. Wenn ihr eine Weile spielt und ihr kauft euch eine andere Gitarre, dann kann es wirklich sein, dass die Gitarre vielleicht nichts für euch ist. Zum Beispiel, weil die Tonabnehmer nicht so richtig sind oder sonst was. Natürlich kann man andere Tonabnehmer einbauen oder sonstiges. Aber das ist zum Beispiel schon mal ein Grund, wenn man sagt, ach, ich bin aber die anderen Tonabnehmer so gewohnt gewesen und die hier klingen für mich nicht. Dann hat man schon eine ganz andere Handhabe. Oder ich probiere eine Gitarre aus. Gut, wenn ich sie ausprobiere, merke ich das schon gleich. Sagen wir mal, ich bestelle eine Gitarre und merke, der Hals ist mir zu dick. Dann, Alex, dann bin ich bei dir. Dann sage ich, nee, ich bin einfach einen dünnen Hals gewohnt und das kann ich so nicht spielen. Ich war zum Beispiel beim Gitarrenbauer und der hat zu mir gesagt, möchtest du auch so einen dicken Hals haben bei deiner Gitarre, wie du sie hier hast? Da sage ich, warum denn das? Ist der Hals dick? Hm. Wusste ich nicht. Ich bin einfach gewohnt gewesen, immer Gitarren anscheinend zu spielen mit einem relativ dicken Hals.
Hm. Also Gewöhnungssache in der Hinsicht. Ja.
Ja, also ich wusste nicht, dass ich einen relativ dicken Hals spiele.
Ja, aber ich denke schon, dass man das merkt, so wenn du das mal in die Hand nimmst, von der Haptik her, ob du da mit froh wirst oder nicht.
Ja, so als Anfänger vielleicht halt dann auch nicht, weil man es einfach nicht gewohnt ist. Aber so, wenn man schon eine gewisse Erfahrung hat, dann kann man das so sagen.
Ja.
Dann würde ich sagen, wann macht es Sinn, neues Equipment zu kaufen? Ich muss noch mal gucken, wie wir die Folge genau genannt haben. Achso, warum neues Equipment nicht immer die richtige Lösung ist. Wenn man Equipment kauft, hat man zuerst mal ein Ziel, sage ich mal. Ich will eine Humbucker-Gitarre, weil ich Rock spielen will. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine Top-40-Band mache, dann muss man gucken, ob man nicht vielleicht eine Gitarre hat, wo Single-Coils und Humbucker drin sind. Dann macht es vielleicht Sinn, eine neue Gitarre zu kaufen. Wenn nicht, eben nicht. Also, ihr müsst immer schauen. Also, wir geben hier auch Beispiele, wo es halt auch manchmal Sinn macht, eine neue Gitarre zu kaufen oder sonstiges. Aber wenn ihr zum Beispiel in einer Top-40-Band seid, dann müsst ihr natürlich dementsprechend einiges abdecken. Und wenn ihr da eine Metal-Klampfe habt, ist das vielleicht nicht ganz optimal. Dann ist es genau umgekehrt, wenn ihr in einer Band, einer Tribute-Band zum Beispiel spielt, dann macht es natürlich Sinn, genau das Zeug zu kaufen, was der Originalgitarrist hat. Und schon hat man einen relativ, wie soll ich sagen, relativ nah am Original. Natürlich spielt er ganz anders, aber der Ton ist schon mal da.
Der Ton ist schon mal da, genau. Und von der Optik muss man auch mal sehen, wenn es so eine Tribute-Band dir anguckst und siehst vielleicht genauso aus wie der Typ und hast vielleicht das Equipment von demjenigen, dann ja, kommst du ein bisschen näher an die Sache ran.
Und eine Perücke.
Ja, man kann sich jetzt drüber streiten, ist es jetzt richtig oder falsch, und ich glaube, da schimpfen bestimmt die ein oder anderen Tribute-Musiker.
Ja, auf jeden Fall ist es auch hier so, es kann dann auch sein, dass die Gitarre dann auch nichts für dich ist. Ich muss zugeben, dass ich jetzt so viele Strat-Gitarren habe, wenn ich auf einer Les Paul spiele, das ist ja eine gewölbte Ahorndecke, ist für mich total komisch.
Hm.
Kann ich kaum spielen mit.
Ja.
Ich sag mal, die Gitarre ist dran schuld.
Also brauchst du eine neue.
Genau, und schon sind wir wieder beim neuen Thema. Genau. Nee. Also denkt dran, wenn ihr etwas testet oder sonstiges, schaut erstmal nach, ob es vielleicht an etwas anderem liegt als an der Gitarre, dann versuch das erstmal zu klären. Wie gesagt, man kann zuerst einen Hamburger tauschen oder sonstiges, als sich gleich eine neue Gitarre zu kaufen. Mhm. Aber es ist natürlich auch, man muss es auch zugeben, man möchte ja irgendwo hinkommen. Ich hatte ja, meine erste Gitarre war ja nicht so toll und da will man natürlich irgendwann eine neue. Und das ist doch völlig in Ordnung. Es ist generell völlig in Ordnung, sich immer neue Gitarren zu kaufen.
So sieht's aus. Und seine alte nicht zu verkaufen.
Aber man sollte daran denken, dass ein Neukauf nicht immer das Problem löst.
Das ist wahr, ja.
Denkt einfach dran, immer schön zu üben.
Üben hilft, genau.
Manchmal.
Manchmal.
Nicht immer. Manchmal hilft es, genau. Manchmal hilft es, anstatt 2 Stunden lang am Verstärker irgendwie rumzuwurschteln, einfach mal 2 Stunden zu üben.
Ja.
Ist auch manchmal gar nicht so schlecht.
Aber da hast du schon einen guten Einwand gebracht oder beziehungsweise nochmal einen guten Pass gespielt, nämlich zu Verstärkern würde ich jetzt gerne rübergehen, weil wir haben jetzt gerade über die Gitarren gesprochen. Bei den Verstärkern würde ich, ja, ist schon die Frage. Ich denke, wenn du anfängst, hast vielleicht so einen ganz kleinen Verstärker, der vielleicht nur ein paar Watt hat, der 3 Regler hat, also sprich laut, dann so ein Dreiband-Equalizer, sprich Bass, Mitten und Höhen, vielleicht noch ein Master mit dabei. Und da kannst du ja zu Hause ja schon gut üben. Und dann sind wir schon wieder bei der Sache, die du eben erzählt hast. Jetzt beispielsweise kommst du in eine Band oder kriegst deine allererste Band. Ja, da kann das natürlich sein, dass dein 10 Watt Transistor-Amp, den du ja auch hattest, Daniel.
Oh ja.
Ich glaube, ich hatte auch so ein 10 Watt-Ding, so ein kleines.
Ich glaube, der war 15 Watt sogar. Ich weiß es nicht mehr genau.
Okay. Und da kann es natürlich sein, je nachdem, wie die anderen Bandmusiker ausgestattet sind, dass du mit deinem Equipment ein bisschen hinterherhinkst. Und dann kann es natürlich schon sein, dass du sagst, ja, okay, ich brauche dann doch mal einen etwas leistungsstärkeren Verstärker. Vor allem beim Bass ist das halt wichtig, dass du relativ hohe Wattzahl hast. Mal so in den Raum reingeworfen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber
generell, ja, mach du zuerst fertig,
ja,
gerne.
Ja. Wo wir gerade beim Verstärker sind, also mir ist da auch was aufgefallen, weil Daniel hat ja gesagt, ja, man will ja irgendwo hinkommen und so weiter. Und ich habe mich dann irgendwann, ich war dann auch in meiner allerersten Band drin und dann war auch genau dieses Problem gewesen. Mein kleiner Verstärker war einfach zu leistungsschwach, sodass ich mir dann einen gekauft habe, einen richtig coolen, und zwar einen von Warwick. Der war eigentlich gar nicht schlecht gewesen. Das Problem war, der hatte einen 10-Band-Equalizer gehabt. Also der hatte da nicht diese typischen Höhen, Mitten, Tiefen als Equalizer, sondern einen 10-Band-Equalizer. Und ich war da maßlos überfordert gewesen, dieses Ding einzustellen. Und da war dann genau das, was du eben gesagt hattest, Daniel. Anstelle rumzuspielen oder zu üben, habe ich die ganze Zeit da versucht, irgendeinen Sound einzustellen, der mir gefallen würde. Und das hat nie so richtig funktioniert. Und da habe ich das Ding natürlich auch verkauft, weil ich total überfordert war, weil es zu viel zum Einstellen war. Und hatte mich dann, oder bin wieder back to the roots, wie man so schön sagt, einen klassischen Verstärker gekauft mit einem 3-Band-Equalizer. Ich glaube, war noch ein Gain mit dabei und noch ein Master. Und das war dann, oder hat das Problem dann schon gelöst und ich konnte da gut mithalten. Zumal das Wettrüsten in dieser Band dann da ziemlich hoch war. Da hat der eine ein Vollröhren-Amp gekauft, für 100 Watt natürlich, der andere ein 100 Watt Vollröhren-Amp. Naja, dann stand ich halt ein bisschen alleine da mit meinen paar Watt, die ich da hatte. Gut.
Ja, auf jeden Fall nicht schlecht.
Ja. Aber.
Auch hier, ja.
Ich wollte jetzt nicht in, Daniel, gib mir ein Zeichen, dass ich weiterlabern soll.
Ich kann warten.
Du kannst warten, das ist schön. Aber man sollte sich, das ist eigentlich ganz wichtig, auch mit dem Equipment ein bisschen auseinandersetzen. Also es war jetzt nicht so gewesen bei diesem Warwick-Verstärker mit diesem 10-Band, dass ich da in einer Probe ein bisschen rumprobiert habe und dann, ach nee, klappt nicht, sondern ich habe da ziemlich viel Zeit investiert und habe dann, ja, nach langem Hin und Her hat einfach gemerkt, das bringt gar nichts, sich da weiter auseinanderzusetzen. Das ist reine Zeitverschwendung. Aber es ist schon sinnvoll, sich mit dem Kram auseinanderzusetzen. Beispielsweise bei Effekten. Man hat einen Effekt, ja, da sind mal so 2, 3, 4 Regler drauf, sich damit mal ein bisschen befassen, was passiert denn da. Da kann man auch ziemlich viel Zeit verdulden und sich auch ziemlich draufschicken, was das in der Hinsicht angeht. Und dasselbe ist dann bei diesen Modellern, die mittlerweile sehr modern sind. Da gibt es so viel Kram, was man einstellen kann und umstellen kann und so weiter, muss man doch relativ viel Zeit investieren und auch sich die Zeit auch nehmen und sich damit auch befassen, damit man da halt das Beste rausholt. Ja.
Darf ich jetzt?
Wenn du willst, darfst du jetzt.
Ja, also du hast ja auch schon einige Punkte da genannt mit dem Digital-Amp. Generell sollte man sich auf jeden Fall sicher sein, was man so möchte. Bei mir war es so, ich bin so Digital-Amps habe ich immer mal wieder getestet, bin wieder aber zurück zu Vollröhren-Amps, weil ich generell nicht so viel Lust habe, so viel zu schleppen. Und das ist so ein Ziel immer. Ich möchte ein möglichst kompaktes Equipment, das aber gut klingt. Und da komme ich an digitalen Amps nun mal nicht vorbei. Denke ich zumindest. Wenn jemand andere Ideen hat, bitte einfach uns schreiben. Dann werden wir das in einer anderen Podcast-Folge wieder korrigieren. Aber so wie es im Augenblick ist, bin ich auf digitale Amps sozusagen angewiesen, wenn ich es schön kompakt haben möchte. Und dann muss man sich auf jeden Fall die Frage stellen, will man das auch tun? Ich bin, obwohl ich ein FM3 habe von Fractal Audio, könnte ich jetzt natürlich, ich weiß nicht wie viel Amps haben, aber ich bin eigentlich sehr puristisch eingestellt. Ich benutze nur einen einzigen Amp und auch nur eine einzige Amp-Einstellung und benutze dann Pedale, wie eben man es früher so gemacht hat. Und ich finde das geil. Trotzdem finde ich so einen digitalen Amp immer noch am praktischsten, weil man den absolut genial tweaken kann. Deswegen liebe ich die Teile. Natürlich musste ich mich richtig mit dem Ding befassen. Ich musste YouTube-Videos habe ich mir massig angeschaut. Ich habe alles probiert. Ich habe die Bedienungsanleitung gelesen.
Und auswendig gelernt.
Nicht ganz, aber immerhin gelesen. Und auch mir so Notizen und so Zettelchen dran gemacht, damit ich auch Sachen wiederfinden kann. Also das Ganze habe ich so gemacht und habe auch lange damit rumgewurschtelt. Aber ich kann das, was ich jetzt brauche, auch einstellen. Ich kenne jetzt nicht jeden einzelnen Regler und jedes einzelne Ding da drin, aber das, was ich brauche, kann ich einstellen und ich weiß, wo ich es finde. Und das ist wichtig. Es nützt nichts, wenn man denkt, ach, ich hole mir ein digitales Multi-Effekt-Gerät und sonst was, wenn man nicht die Zeit haben will, sich damit zu befassen, dann braucht man das wirklich nicht. Dann denkt man, oh, das klingt ja nicht, da hole ich mir lieber ein neues. Ja, das wird dann im Endeffekt genauso klingen. Vielleicht hat man dann bei dem anderen Glück und diese Voreinstellungen klingen so, wie man will. Aber normalerweise ist das so nicht. Man muss immer Zeit investieren. Ich muss auch zugeben, jetzt beim FM3 war das, ja, gab es schon sehr, sehr gute Voreinstellungen, wo man eigentlich sagen könnte, jo, reicht. Aber man will ja natürlich mehr, aber man möchte ja das Gerät kennenlernen. Und das kann ich nur jedem raten, euch vorher Gedanken zu machen, was ihr möchtet. Und wenn ihr mal digital testen möchtet, müsst ihr euch eigentlich auch sicher sein, ja, ich möchte die Zeit dafür investieren. Denn sonst kommt ihr immer wieder zurück und sagt, ach, war doch nicht das Richtige, verkaufe ich neues Equipment. Und das kann man vielleicht damit vermeiden. Habe ich nochmal die Kurve so rumgekriegt zum Thema? Hä?
Ja, perfekt. Also mein lieber Scholli, ich bin total beeindruckt. Ja, also es ist so.
Ist gar nicht so einfach, das Thema.
Es ist nicht so einfach, ja. Man kann sich dann nicht auch schön widersprechen in der Hinsicht, ne? Also, oder falsch verstehen. Ja, aber genauso ist es, wie es Daniel schon gesagt hat.
Alles nur unsere Meinung.
Nur unsere Meinung, genau. Ja. Schreibt nicht, das ist nur unsere Meinung.
Ja.
Kein Shitstorm. Ja, aber nee, Daniel hat eigentlich vollkommen recht. Also auch Digital-Amp. Ich bin ja auf den Helix ja umgestiegen und wurschtel da ja mich ja so ein bisschen durch. Und es ist natürlich schon so, dass man sich ein bisschen mehr mit beschäftigen muss, wie was zu machen ist und ja, wenn man da keinen Spaß dran hat, also der Gitarrist von meiner Band sagt, nee, ich mag lieber so über Vollröhren-Amp spielen, ich mag so digitalen Kram, dann ist es halt auch nichts. Dann braucht man sich die Zeit, kann man sich dann sparen, die Zeit und das Geld. Genau. Ja, haben wir noch was, Daniel, oder?
Ich wollte noch irgendwas sagen, ich habe es aber jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm.
Mann.
Ja, so ist das.
Sollten wir mal Zettel schreiben.
Ach, nicht so tragisch. Wir haben ja noch genug Podcast-Folgen. Wir werden auf jeden Fall, planen wir noch, Podcast-Folgen zu machen, wo man dann auch ein bisschen so erklärt, wie man jetzt so ein Digital-Amp, worauf es ankommt, was man da einstellen sollte und was wirklich nur
notwendig
nice ist. To have ist. Ja, genau. Also, wo man sagt, für das kleine bisschen, so das Quäntchen und so, denkt aber einfach dran. Kommt drauf an, was ihr damit machen wollt. Wenn ihr damit aufnehmen wollt, dann ist es natürlich schon wichtig, dass man genau hört, wie der Sound ist, aber das geht unter im
Gesamtgefüge.
In der Band, ja. Mhm. Wenn ihr live auftretet, braucht ihr euch wirklich nicht so viele Gedanken zu machen. Das hört wirklich dann kein Mensch. Ob ihr da noch einen Tweak gemacht habt und dort in der Sub-Einstellung dann noch 3 dB irgendwas gemacht habt oder sonst was, merkt keiner. Dementsprechend, ja, wie gesagt, solche Folgen wollen wir auch noch machen, dass wir so ein bisschen erzählen, was wichtig ist, was nicht wichtig ist, sodass auch vielleicht Leute, die vielleicht mal mit digitalen Geräten oder mal drüber nachgedacht haben, soll das zu kaufen, eine Entscheidungshilfe mitgeben können. Also da ist auch so eine Podcast-Folge noch geplant und natürlich auch generell nochmal, wie man so Amps einstellt, die nicht digital sind, kenne ich nicht so. Und welche Alternativen es gibt und wie man die einstellt. Also wir haben noch genug im Petto.
Genau.
Ich schweife wieder aus.
Ja, euch wird es nicht langweilig, weil es kommen noch gefühlt 5 Milliarden Folgen. Mindestens.
0,3.
Genau. Also ihr habt noch ein bisschen. Also wir nerven euch noch ein bisschen.
Ich denke mal, das hier haben wir jetzt soweit gut umrissen.
Ich denke auch.
Das Thema.
Genau. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns doch einfach. Oder wenn was unklar war, einfach schreiben.
Genau. E-Mail-Adresse findet ihr immer in den Shownotes. Und dementsprechend wünsche ich allen noch einen schönen Tag, Nacht, wann ihr das auch immer hört. Und bis demnächst. Ciao.
Haut rein. Bis dann.